In der letzten Podcast-Folge ging es um den Umgang mit Krisen. Da war die Gunil Pelivan im Interview, die hat über ihre eigene Krise gesprochen und ja, motiviert jetzt gerade Frauen, ihren Weg zu machen, aber auch Männer, und aus ihrer persönlichen Krise hat sie Kraft geschöpft. Wir haben gedacht, wir nehmen heute dieses Thema nochmal ganz bewusst auf in diesem Podcast und sprechen über das Thema psychische Erkrankungen oder genauer Burnout, Angst und Depression in diesem Podcast. Und zwar diesmal tatsächlich, wenn ich von wir rede, meine ich mich und meine wunderbare Mitarbeiterin Hanna. Denn wir haben beide auch eine Geschichte mit diesem Thema und finden es ganz, ganz wichtig, auch im Thema Team- und Arbeitskontext darüber aufzuklären. Denn wir haben nochmal recherchiert und haben ganz viele verschiedene Studien gefunden, und tatsächlich sagen die Studien, dass zwischen ja mindestens 30, aber neuere Studien sagen auch 4 von 5 Menschen erleiden im Laufe ihres Lebens eine psychische Erkrankung. Und deswegen ist das Thema so, so wichtig, das nochmal auch aus einer anderen Warte zu beleuchten und auch zu sehen, wie können wir damit gut umgehen, wie können wir das tatsächlich auch im Arbeitsalltag mit einbinden. Denn das Thema ist noch sehr, sehr stigmatisiert, erlebe ich oder erleben wir auch oft, und es ist aber eine Realität. Und genau deswegen ein total wichtiges Thema. Wir werden darüber sprechen, wie wir das erlebt haben, was Anzeichen waren, was wir dagegen oder dafür getan haben, dass es uns wieder gut geht, und ja, auch nochmal beleuchten, wie transparent sollte man darüber eigentlich im Team sprechen und was ist wichtig, um eben ja auch wirklich in einem Betrieb mit diesem Thema umzugehen. Deswegen, ja, hallo liebe Hanna, schön, dass du diese Folge mit mir gemeinsam heute aufnimmst. Go Wild, der Podcast, den du brauchst, um dein Team-Spirit auf Durchstarterkurs zu bringen. Ich bin Alexandra Schollmeier, Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach, und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, um mit mir gemeinsam dein Teampotenzial zu entfesseln. Also lass uns nicht länger warten, los geht's.
Hallo, guten Tag. Kann man mich gut hören?
Ich glaube, ja.
Okay, super. Schön, dass ich hier sein darf. Mit dem Podcast.
Schön, dass du dabei bist. Ich finde es einfach authentischer, wenn wir es beide voneinander wissen und das halt auch eben zum Thema Team auch gut gemeinsam machen können und jeder auch seine eigene Geschichte mit diesem Thema hat, weil das einfach auch super unterschiedlich ist, und deswegen super, dass du dabei bist und dass wir das heute gemeinsam machen. Ja, erstmal ganz, ganz wichtig, wir haben ja gerade gesagt, Burnout, Depression, Angst und so weiter, häufig wird es in einen Topf geschmissen. Dadurch, dass ich persönlich auch in der Burnout-Prävention Trainings gebe und dort auch ausgebildet bin, möchte ich heute erstmal mit der Definition von Burnout starten, und dann gehen wir zur Abgrenzung zur Depression, damit man nochmal so eingenordet hat. Und ganz wichtig, dieser Podcast ersetzt natürlich keine therapeutische Intervention. ganz, ganz, ganz wichtig. Und auch ich als Coach möchte mich ganz spezifisch davon abgrenzen, dass ich natürlich helfen kann, wenn es so ein bisschen auf der Schwelle ist. Und ich halte persönlich auch sehr viel von Coaching. Ich will ja später noch was zu sagen, gerade aus bestimmten Ansätzen heraus. Allerdings hat das einfach seine Grenze, und die ist ganz, ganz wichtig, das zu wahren. Also gerade wenn jemand nicht mehr selbst in der Lage ist, ja, seine Selbstregulation in die Hand zu nehmen und ja, erstmal überhaupt sozusagen auf einen funktionsfähigen Status zurückgesetzt werden muss, also wo er selber Verantwortung für sich übernehmen kann, dann ist auf jeden Fall der Punkt erreicht, wo es einer therapeutischen Intervention wo es eine therapeutische Intervention benötigt und halt eben ein Coaching so nicht mehr ausreicht. Also man darf sich überlegen, ja, Coaching setzt eigentlich bei einem Status an, wo es mir einigermaßen gut geht und geht dann in, wohin möchte ich mich also ins Positive entwickeln, ja, und setzt halt nicht da an, dass es mir wirklich sozusagen so schlecht geht, dass ich gar nicht mehr so richtig weiß, wohin mit mir. Also die Abgrenzung ist halt fließend, aber das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und wenn man halt merkt, also spätestens, wenn man im Coaching merkt, oh, irgendwie komme ich hier nicht weiter, oder auch der Coach merkt, es funktioniert nicht und die Person ist wirklich super erschöpft, dann sollte man da definitiv abgeben. Leider machen das viele Coaches nicht, deswegen möchte ich das hier nochmal ganz deutlich machen und auch ganz deutlich sagen, denn es gibt unterschiedliche Experten für unterschiedliche Thematiken.
Ja.
Und das ist extrem wichtig. Jetzt aber zu der Frage, jetzt rede ich ganz viel, das muss ich auch gleich mal zu Wort kommen lassen, Hanna. Was ist denn überhaupt ein Burnout? Tatsächlich war es lange nicht in der ICD-10 aufgeführt. Jetzt ist das Burnout-Syndrom drin mit der Überschrift Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung. Es bezieht sich eben auf eine emotionale und körperliche Erschöpfung und kann aber auch in Panikattacken, Depressionen und zum totalen emotionalen, geistigen und körperlichen Zusammenbruch auch führen. Und es gibt halt drei Hauptsymptome, und das ist die starke körperliche und seelische Erschöpfung, dass man einen Zynismus entwickelt, ist wohl auch ein sehr verbreitetes Symptom, und dass man halt einfach nicht mehr richtig effektiv ist beruflich. Mhm. Aber es gibt auch, das finde ich auch nochmal ganz spannend, das Thema sozusagen Beziehungsburnout. Also auch nochmal wichtig, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, es hat nicht immer nur was mit dem Beruf zu tun, das denken ja viele, aber das geht halt deutlich tiefer. Und ja, der Übergang zur Depression ist halt fließend. Häufig gibt es halt da auch nicht so richtig eine klare Diagnose. Also wir haben auch beide die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich es mehrere verschiedene Dinge gab, die man so feststellen konnte. Aber letztendlich finde ich persönlich auch, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich fand es am Ende auch gar nicht schlimm, dass ich kein Etikett hatte, wo was drauf stand, sondern es eigentlich ja viel, viel tiefer geht, zu wissen, was ist eigentlich mit mir los, und das kann eine Diagnose halt nicht bringen, sondern es geht darum zu wissen, woher kommt eigentlich mein Zustand, und dann eben weiterzugehen.
Genau.
Und tatsächlich ist bei einer Depression, wenn es dann noch weiter übergeht, hat man noch mehr Antriebslosigkeit, man hat halt auch Hoffnungslosigkeit häufig. Teilweise kann es eben auch in eine Isolation gehen. Allerdings kann das tatsächlich auch eine soziale Isolation kann das auch beim Burnout der Fall sein. Aber ganz, ganz, ganz schwierig oder so ausschlaggebend ist halt so wirklich dieses Thema auch vermindertes Selbstwertgefühl oder Selbstvertrauen oder teilweise auch Suizidgedanken sind bei der Depression eher typisch. Also es ist alles sehr dunkel. Und beim Burnout geht es eher so in die Richtung, ich hätte gerne wieder die Kraft, das zu tun, was ich früher gerne gemacht habe. Und bei Depression, wenn es tief reingeht, dann hat man teilweise gar keine Lust mehr, irgendwas zu unternehmen, und ist halt wirklich, sehr, sehr tief da drin, genau. Oder man empfindet auch, sozusagen bei dem, was einem eigentlich Spaß gemacht hat, keine Lust, aber es ist mehr so ein, man hat gar nicht mehr den Blick dafür, was würde mir eigentlich jetzt Spaß machen. Wir haben beide auch festgestellt, das weiß ich auch aus vielen Studien, ich komme ja aus der Gesundheitsförderung, dass teilweise die Fälle von Burnout auch jünger werden. Also gerade im Studium ist das so, dass sehr hohe Prozentzahlen, um die 70% der Studierenden sich gestresst fühlen. Und ich weiß tatsächlich auch aus, zumindest aus der Blase, in der ich studiert habe, 30 Masterstudierende. Und ich, ohne dass ich sehr, sehr tief mit allen verwurzelt war, weiß ich, dass dort 6 tatsächlich in einer therapeutischen Behandlung waren. Und das sind halt Zahlen, die darf man sich wirklich mal anschauen.
Oh ja.
Ja, jetzt finde ich es aber erstmal wichtig, genug gequatscht aus der Burnout-Präventionscoach-Brille. Wie ist es bei dir, Hanna? Also wir haben ja gerade schon mal gesagt, okay, Fälle werden jünger. Ist es auch was, was du so wahrnimmst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann sagen, wenn ich jetzt von mir spreche, bei mir war es auf jeden Fall so. Und ich weiß auch, dass es in meinem Umfeld, in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis eigentlich genau das Gleiche war. Ich habe ja auch erst angefangen zu studieren nach dem Abi, habe das dann abgebrochen nach einem Semester. Und ich würde mal sagen, in der Phase war ich auch, es war vielleicht jetzt kein Burnout, aber ich war schwer erschöpft, weil ich einfach gemerkt habe, dass es nicht das Richtige für mich ist. Ja. Habe mich extrem unter Druck gesetzt und ich hatte in dem Alter einfach nicht diese mentalen Tools, um mit diesem Druck umzugehen. Weil das Studium, was ich studiert habe, es war Geografie, ohne jetzt zu urteilen, es war jetzt aber nicht das im ersten Semester das anspruchsvollste von allen. Also ich glaube jetzt, weiß ich nicht, bei Medizin oder Jura ist da glaube ich schon ein bisschen mehr Tempo als bei mir. Ich hatte 3 Vorlesungen. Also da kann man sich schon vorstellen, so krass extrem fordern war es jetzt nicht. Aber ich bin da eben schon an meine Grenzen gekommen. Mhm. Ja, und wie gesagt, nehme das auf jeden Fall in meiner Generation, Generation Z, nehme ich das auf jeden Fall verstärkt wahr, dass viele sehr, sehr früh Richtung Burnout und Erschöpfung gehen oder auch sehr früh eigentlich eine Therapie anfangen, was ich nicht unbedingt schlimm finde. Ist eigentlich gut. Aber der Grund ist immer so die Frage, finde ich.
Ja, ganz spannend. Ich finde auch, man kann es jetzt ja nochmal ganz philosophisch, gesellschaftstechnisch sehen. Ich glaube, es gibt einen starken Generationenwechsel. Also man fragt sich halt mehr nach dem Sinn. Und die Boomer-Generation hat halt viel stärker einfach gesagt, okay, so ist es, so arbeiten wir es ab.
Genau.
Und fertig, so. Also es ist ein stärkeres Bewusstsein da. Und ich finde es auch tatsächlich überhaupt gar nicht schlecht, sondern eher auch sehr, sehr positiv, diesen bewussteren Umgang mit sich. Das finde ich tatsächlich spannend. Aber was ich teilweise ein bisschen kritisch sehe, muss ich ehrlich sagen, ist so, dass auch teilweise dann gerade so ein bisschen so eine Angst davor entsteht, vor, ich könnte ja einen Burnout erleiden.
Ja,
Also bin ich extrem übervorsichtig. Und deswegen passt auch ganz gut zu der Frage. Wir haben ja gefragt auf Instagram, welche Fragen habt ihr zu dem Thema? Und da war eine, die ihr uns gestellt habt, woran erkennt man denn eigentlich das Ausgebranntsein? Und ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir, ich habe so eigentlich die typische Manager-Geschichte, also eher so, die eher aus der männlichen Perspektive häufiger eher kommt. Also mein erster Gang, bevor ich gemerkt habe, dass ich ausgebrannt bin, war echt lange, weil ich nämlich echt psychosomatische Symptome hatte und ich am Ende dort stand und dachte so, ich habe nichts mit dem Kopf, da muss irgendwas sein. Körperlich. Ich habe irgendwas Körperliches, bitte findet diese Ursache, diese Magenschmerzen und diese Rückenschmerzen. Nee, das kann nicht sein, dass es dafür keine körperliche Ursache gibt. Also natürlich für die Rückenschmerzen, Verspannung und so weiter gab es natürlich auch physiologische Ursachen, Fehlhaltungen und so weiter. Das heißt, da gab es dann auch noch Physiotherapeuten und Co., die sich drum gekümmert haben. Aber gerade bei der Magenursache gab es dann eine Magenspiegelung.
Kann und ich auch eine Geschichte zu erzählen, das kenne ich, ja.
Genau.
Die schöne Magenspiegelung, ja.
Hm. Also das kennst du auch, ja.
Ja, das kenne ich auch. Also, wo fange ich denn an? Also,
woran hast du das gemerkt?
Also rückblickend kann ich sagen, woran ich es gemerkt habe. Okay. Weil ich glaube, es ist nämlich, also bei mir war es auf jeden Fall so oder ist es so, in den Phasen, wo es mir wirklich schlecht ging, war es mir nicht bewusst, wie schlecht es mir wirklich geht. Mhm. Das ist mir erst danach bewusst geworden, als es mir wieder besser ging, jetzt letztes, vorletztes Jahr. So. Aber ja, ich hatte, also eigentlich hat es bei mir schon angefangen im Abi. Ich hatte mit 17 hatte ich meine erste Magenschleimhautentzündung, als es Richtung Abi ging. Ja, und habe dann eine Magenspiegelung bekommen. Also ich hatte ein halbes Jahr extrem Probleme mit Magenschmerzen. Ich konnte wirklich kaum, also ich habe eigentlich Bauchschmerzen bekommen, sobald ich gegessen habe. Das war auch keine Unverträglichkeit, das war einfach kompletter mentaler Stress, den ich hatte, den ich mir aber auch hauptsächlich selbst gemacht habe. Das ist auch immer noch so. nicht mehr so schlimm. Genau, dann war ich im Ausland und dann war es halt bei mir so, also es ist ja nicht immer nur die Arbeit, die zum Ausgebranntsein oder zu psychischen Problemen führt, sondern es ist auch oft einfach die persönliche Geschichte, familiäre Sachen, ja, einfach traumatische Erlebnisse, die man hat. Und bei mir sind einfach innerhalb von 3 Jahren sehr enge Familienmitglieder gestorben. Also einmal meine Großeltern in 2 Jahren hintereinander und dann auch noch mein Vater, 5 Monate, nachdem mein Opa gestorben ist. Und das war natürlich in der Phase, wo ich dann auch noch mein Studium abgebrochen habe, sehr, sehr, sehr viel für einen Menschen zu verarbeiten. Auf jeden Fall. Und ich glaube, ich habe da, ich war da auch ziemlich streng mit mir. Also habe so gedacht, ach, das geht schon, das kriegt man schon hin. Ich wusste, es ging mir schlecht, aber anderen Leuten geht es ja schlechter. Und man kommt schon wieder raus und Trauer, ach ja, Leute trauern halt, ne? Pff, das geht schon wieder weg. Aber so rückblickend war das so die Phase, wo es wirklich anfing, dass es mir echt schlecht ging. Also ich hatte wirklich eigentlich hatte ich Paniksymptome. Das ist mir erst, da ist mir erst vor 2 Jahren das Licht aufgegangen, dass ich eigentlich die ganze Zeit kleine Panikattacken oder Angstattacken hatte. Genau. Ich habe dann eine Ausbildung angefangen, hat sich da ein bisschen durchgezogen, vor allem wenn es Richtung Winter ging. Also ich bin so jemand, wenn es so Richtung Winter geht, ich krieg so diesen Winterblues. Also, ne, wenn die Sonne weniger scheint, bin ich downer und antriebsloser und einfach schlechter drauf. Und das war dann die Phase, wo halt auch meine Angstsymptome schlimmer wurden, wo ich dann, wenn ich Bahn gefahren bin, auf einmal so eine Enge im Hals gespürt habe. Ich habe gedacht, ich muss mich übergeben. Oh. Oder würde mir jemand so wirklich im wahrsten Sinne die Kehle zuschnüren. Wow. So, und das hatte ich halt wirklich oft. Aber das ging halt dann auch immer wieder weg. Es kam und ging. Und so mit den Jahren wurde es aber stärker. Also dass ich dann wirklich in der Bahn saß und so richtig rausgezoomt bin und gar nicht mehr wusste, wo ich wirklich bin, weil ich so krass intrinsisch mit mir selbst beschäftigt war, wie schlecht es mir geht. So, ja. Und das war dann irgendwann der Punkt. Das wären meine Magenprobleme. War es natürlich nicht. Hatte immer extrem verspannten Nacken. Ich habe eine Knirscherschiene jetzt seit 5, 6 Jahren. Extreme Kopfschmerzen. Ja, alles so Verspannungen, Körper, Nacken, alles mögliche, Magenprobleme. Und habe dann irgendwann gemerkt, so Hannah, das willst du doch nicht. Also das kann es ja nicht sein. An diesen Punkt bin ich irgendwann gekommen. Also wo ich mir dann selber gesagt habe, ich bin jetzt, wie alt war ich da, 24 und das kann jetzt nicht das Ende der Fahnenstange sein. Ja. Mit 24, dass ich mich so fühle und dass es immer wieder kommt. Also irgendwas muss ich jetzt machen. Und da gibt es wohl Dinge, die ich noch zu verarbeiten habe, persönlich, damit ich auch besser so im Leben durchkomme später. Ja. Und das war dann der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ich will das halt nicht so. Ich finde, da müsste mehr im Leben für mich drin sein als dieser Zustand. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich suche mir jetzt einen Therapieplatz. Ja. Und das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
Super spannend. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich in die erste therapeutische Behandlung sozusagen gezwungen wurde von meiner Hausärztin, weil ich das sozusagen gar nicht sehen wollte. Und ich fand das aber auch im Nachhinein kein professionelles Verhalten, weil sie halt auch gesagt hat, und sie kommen hier jetzt bitte einmal im Monat zur Kontrolle hin, damit ich weiß, dass sie auch dahin gehen. Okay. Und ich dachte so, das klang halt so, als wäre ich irgendwie stark. Also, ne, ich finde es ja auch nochmal, ohne das irgendwie bewerten zu wollen, aber das war halt so eine, das fand ich sehr, sehr übergriffig. Und ich bin halt persönlich dann auch selbst hingegangen. Da ist aber tatsächlich bei mir eine andere Bruch in Anführungsstrichen, dass ich für mich gemerkt habe, also dass das war eine normale Verhaltenstherapie, das hat für mich nicht gewirkt, mir hat es nicht gewirkt, weil ich diese Sinn, also bei mir ging es sehr, sehr stark in diese Sinnkomponente, weshalb quasi erst Als ich jemanden danach hatte, der systemisch, also ich arbeite ja auch systemisch gearbeitet hat, der Coaching und therapeutische Sachen miteinander gekoppelt hat, dass das erst bei mir funktioniert hat, weil so dieses, es war ein unglaubliches Sinnstreben.
Ja.
Mhm, und das ist mir aber erst auch, also auch im Nachhinein, wie du das sagst, bewusst geworden. Also ich glaube, wenn ich rückblickend mir das angucke, was ich so für ein Typ Mensch auch war und was ich selber dann irgendwie daraus gemacht habe, also ich war schon immer jemand, der sich immer nach dem Sinn gefragt hat.
Ich auch.
Der immer schon irgendwie, ich habe schon, weiß nicht, immer Gedichte geschrieben und halt, war halt super fantasievoll. Und dann habe ich so versucht, mich in diese Rüstung zu pressen.
Genau,
in dieses, so, du funktionierst jetzt wie so ein Zinnsoldat.
Ja.
Zu sagen, ja, eher dann müsste so sein.
Ja,
und
genau,
und zu der Frage nochmal, woran erkennt man ausgebrannt sein? Bei mir war es tatsächlich auch echt körperlich. Und dann kam irgendwann durch eine, also auch eine Mischung aufs beruflichen, es gibt ja dieses Modell, da gibt es so 4 oder 5 Säulen, glaube ich, der Identität. Das sagt man in der Resilienz oft. Und bei mir sind sozusagen mehrere Säulen eingebrochen. Also ich war in einer Beziehung, die mir überhaupt nicht gut tat, weil diese Person war sehr narzisstisch und hat halt Gaslighting gemacht. Ja, also halt irgendwie mir immer erzählt, dass ich was anderes, dass das, was ich denke, nicht stimmt.
Ja, ja.
Genau. Und halt der Job hat nicht zu mir gepasst. So. Also ich war auch irgendwann dieses klassische, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich war auch echt nicht mehr gut in meiner Arbeit und ich war halt immer jemand, der Top-Leistungen gebracht hat. Also sowohl im Studium als auch sonst. Ne? Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Ich habe doch jetzt keinen Abschluss gemacht mit 1,4 und kriege dann hier irgendwie so simple Sachen nicht drin nicht hin. Mhm. Und habe aber da auf jeden Fall an dem Punkt gemerkt, okay, ich war einfach an bestimmten Punkten unterfordert und halt auch einfach dieses, ich habe mir nicht die Frage gestellt, wie will ich eigentlich leben? Und das kam dann quasi erst dann, dass ich auch genau wie du gesagt hast, so, Alter, ich bin irgendwie so jung, das kann auch nicht sein, also was, was ist das hier? Und am Ende bin ich total dankbar mittlerweile dafür, da durchgegangen zu sein,
weil ich
glaube, ich wäre niemals, zumindest nicht so schnell, an den Punkt gekommen, dass ich das mache, was ich jetzt mache. Also ich hatte schon im Master die Idee, ich mache Kommunikationstrainings und Firmenfitness, weil ich ja Fitnesstrainerin. Und das kam witzigerweise auch noch hinzu. Also der Sport war für mich sowohl Fluch als auch Segen zugleich.
Bei mir
weil
auch.
Ich halt, weil du warst ja auch Leistungssportlerin und ich habe mich so geknechtet mit viel Sport.
Ja.
Und dann war aber auch spannenderweise echt der Sport eins der Anker für mich persönlich, der mir geholfen hat, dass, also es ist ja auch studientechnisch ganz viel bewiesen, dass Sport halt sehr, sehr gute Wirkungen auch hat oder teilweise auch antidepressivumsmäßig wirkt.
Mhm.
Und ich habe wirklich dann teilweise mich gezwungen, auf einer positiven Art und Weise, dann halt mich aufzuraffen und wenigstens laufen zu gehen. Und ich habe halt gemerkt, und ich habe das Pensum natürlich drastisch reduziert, aber ich habe halt echt gemerkt, okay, wenn ich es gesund und für mich nutze, und das war halt so meine Kernfrage, ne?
Mhm.
Also arbeite ich hier gerade für mich oder gegen mich?
Ja.
Und dann habe ich halt gemerkt, okay, also dieser Sport, es geht mir jedes Mal danach, es gibt mir halt Halt. Und es ist für mich ein Anker. Und ich fühle mich natürlich auch selber dadurch, dass ich mich bewege, sehr stark.
Ja.
Und das war tatsächlich eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Ganz viel Persönlichkeitsentwicklung plus dann aber auch irgendwann, da sind wir schon bei der zweiten, bei der nächsten Frage, also wie die Krise sozusagen war und wie man damit umgegangen ist. Und dann kam quasi der Punkt, dass ich aber auch gemerkt habe, okay, ich habe dann irgendwann ein Buch in der Hand gehabt und ich habe gemerkt, okay, es geht irgendwie besser, aber irgendwie war die Arbeit immer noch so als Thema da. Also die Beziehung war Gott sei Dank nicht lange, über die ich berichtet habe.
Das hat sich gelöst.
Genau, das hat sich schnell gelöst, weil ich dann doch sehr viel auch bemerkt habe und sehr viel angezweifelt habe an dem, was diese Person dort sagt und tut. Und das hat ihn relativ schnell von alleine in die Flucht geschlagen.
Das brauche ich mir nicht geben, ne?
War ganz gut. Aber dann hatte ich immer noch so das Thema, okay, also ich fühle mich jetzt noch nicht gut, aber was mache ich denn? Und habe halt so ein Buch gelesen von, das heißt Burnout kommt nicht nur von Stress, von Dr. Miriam Priess. Und da ging es halt um eine Frau, die war Lehrerin und die hat dann halt quasi ist aus ihrem Burnout rausgekommen, indem sie was gar nicht weniger gearbeitet hat. Das denken ja immer viele. Mhm. Ja, mach doch mal weniger und dann wird es schon besser und so.
Mach mal Pause.
Und dann dann hat sie aber sozusagen mehr gearbeitet, ehrenamtlich in etwas, wo sie mehr Sinn empfunden hat. Und das hat bei mir so Klick gemacht, dass ich so dachte, okay, also du fühlst dich zwar gerade irgendwie nur, wenn du dir jetzt nicht wünschst, dann wird es auch nicht besser. Genau. Also du musst irgendwie jetzt anfangen loszugehen. Und deswegen habe ich dann auch relativ sachte begonnen, in die Selbstständigkeit gegangen und habe halt angefangen zu dozieren zu den Themen. Also Kommunikation habe ich ja studiert, Kommunikation, Konfliktmanagement und so. Und das war erstmal für mich ein guter Brückenschlag, weil ich, so wie du es gerade auch schon angeschnitten hattest, früher auch sehr viel Prüfungsangst hatte und halt auch Angst vor Menschen zu sprechen. Dadurch habe ich sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und habe gesagt, okay, das kann ich. Und echt spannenderweise, echt mit jedem Schritt weiter in diese Selbstständigkeit sind bei mir auf jeden Fall die Symptome verschwunden. Also was heißt verschwunden? Also ich kann, da können wir auch gleich nochmal drauf kommen, ich kann jetzt nicht sagen, es gibt nie mehr so Tage, wo es mir nicht gut geht. Oder es gibt auch immer mal wieder Tage, wo ich merke, okay, da ist wieder die Angst. Aber es ist in keinem Maße, weil man weiß, wie man damit umgehen kann, keinem Maße mehr so out of control, dass man nicht weiß, was ist jetzt hier gerade mit mir, dass man sich durch das Ganze drumherum so verunsichert fühlt. Und das finde ich auch nochmal wichtig. Aber grundsätzlich einfach sozusagen den Schalter umzudrehen, in welche Richtung will ich denn jetzt ja eigentlich fahren, das war so der Game Changer für mich. Wie ist es bei dir? Also das hast du ja gerade schon erzählt, ganz, ganz viele verschiedene Aspekte, die dazu gekommen sind. Du hast gesagt, du hast eine Therapie gemacht. Was waren für dich sozusagen die Game Changer, die du in die Hand genommen hast, die dir geholfen haben, für dich besser umzugehen damit?
Also ich weiß noch, bei mir, also ich meine, ich war da im Studium. Ich hab dann nicht klassisch an der Uni studiert, aber ich habe dann noch studiert nach der Ausbildung. Und genau, war dann in der Therapie. Und ich weiß auch, eine meiner Ziele war, dass ich wusste, ich kann mehr, also auch noten- und leistungstechnisch, dass ich aber wusste, ich stehe mir irgendwie selbst im Weg, ich habe zu viel Angst vor irgendwas. Mhm. Und deswegen, so ich schöpfe mein Potenzial einfach nicht aus.
Ja, kenne ich.
So saß ich da und ich habe jetzt so, boah, ich möchte einfach, meine Noten sind jetzt nicht schlecht, also ich habe nie schlechte Noten eigentlich geschrieben, aber ich war einfach nicht zufrieden, weil ich wusste, ich kann mehr. Habe ich gesagt, ich möchte damit einfach besser umgehen, dass ich bessere Leistung geben kann, ohne dass ich mich damit kaputt mache. Ja. So, das war ein Ziel. Das war so ein Gamechanger, da haben wir viel dran gearbeitet, was so diese Angst, also ich weiß nicht, ob ich klassisch diese Angst vor Prüfungen hatte, ich habe es einfach nicht geschafft, mich hinzusetzen und zu lernen und war dann immer unzufrieden, weil ich wusste, ich hätte mehr lernen können, habe ich aber nicht gemacht. Das war so, den Schalter habe ich aber irgendwann einfach umgelegt bekommen, aber der Punkt, also was wirklich, sagen wir mal, krass war auch am Anfang, ich war auch einfach nicht zufrieden mit vielen Sachen und ich war einfach sehr negativ, so, ne? Weil einfach auch nicht immer positive Sachen in meinem Leben passiert waren. So, dann ist es nicht so einfach immer. Man würde zu mir sagen, ich bin ein sehr positiver Mensch, wenn man mich von außen sieht. Ja. Aber innerlich war ich nicht so positiv. Genau, hat meine Therapeutin mich gefragt, was machen Sie denn in der Woche, was Sie glücklich macht? Oder was machen Sie wirklich gerne? Und dann saß ich da und habe so gedacht, das ist eine gute Frage. Netflix gucken. Und dann habe ich wirklich viel drüber nachgedacht. Und ich weiß auch, meine Schwester hat mir dann damals auch gesagt, Hanna, du brauchst ein Hobby. So, du musst irgendwas neben diesem Studieren und so irgendwas machen, was dich so ein bisschen erfüllt, was du schön findest. Ja. Und ich habe ich habe fast 10 Jahre Leichtathletik gemacht. Ne? Ja. Also wirklich auch auf Leistung später. Und das hat einfach meine Woche immer voll ausgefüllt. Und nach dem Abi habe ich das so verloren. Also ich habe so diesen Ankersport, von dem du gerade geredet hast, der ist mir entglitten, so, weil beim Leistungssport gab es dann auch so einen kleinen Clash, dass ich das nicht mehr weitermachen wollte irgendwie. Und habe da halt diesen Sportanker verloren, der eigentlich mir immer gut getan hat, weil ich eine sehr sportliche, körperbetonte, sehr körperempfindliche Person immer schon war. Eine Freundin von mir hatte irgendwann mich halt gefragt, Hanna, lass uns mal zum Yoga gehen.
Ja.
Und dann sind wir zum Yoga gegangen, im Fitnessstudio, zwei, drei Wochen haben wir dann wieder aufgehört und während der Ausbildung und so immer mal wieder hingegangen, aber halt nie so richtig. Ne? Ja. Und dann irgendwann war der Punkt, da saß ich da, wie gesagt, was macht sie glücklich in der Woche oder was tut ihnen gut? So, wir müssen Sachen finden, die sie schön finden, damit sie zufriedener werden können. Davon müssen sie mehr machen. Und dann ist so, ja, Yoga. Wenn ich einmal im Monat zum Yoga gehe, danach bin ich immer entspannt, danach geht es mir gut, danach kann ich schlafen. Dann hat die gesagt, jo, Hanna, dann machst du jetzt öfter Yoga. Und so oft, wie du kannst. Und das musst du jetzt integrieren. Ja, und damit fing es einfach an, dass ich so überlegt habe, ja, ich muss doch mein Leben selbst gestalten, so wie ich das möchte. Und aufhören immer zu denken, ja, ich studiere nicht oder ich habe jetzt nicht klassisch irgendwas an der Uni studiert. Was denken jetzt die Leute über mich?
Ja.
So, ich würde von mir selber behaupten, mir ist relativ immer relativ egal gewesen, was andere über mich denken. Aber in dem Fall halt nicht, weil das immer so dieser Status und meine Familie ist eine Akademikerfamilie. Ich bin die erste der aller Enkel von meinen Großeltern, die nicht klassisch studiert hat. Krass. Also wirklich alle anderen haben studiert. Ich war die erste, die gesagt hat, nee, ich studiere jetzt erstmal nicht, ich mache jetzt eine Ausbildung.
Ja.
Und das war auch für mich persönlich echt ein Kampf, was ich so zugeben musste und so. Also, ja. Genau. Das waren die Punkte, die ich gemerkt habe. Und dann hatte ich noch eine Situation, wo ich so dieses mit der Angst oder diese Paniksache gecheckt habe. Immer wieder mit dem Bahnfahren. Ich wusste schon, mir geht's nicht gut. Und dann saß ich einmal in der Bahn. Ich weiß noch, 11.11., wir sind in die Stadt für Karneval feiern gegangen. Mir ging es morgens schon richtig schlecht. Hatte eng im Hals. Am liebsten wäre ich gar nicht aufgestanden. Mhm. Habe mich dann gezwungen und habe es trotzdem gemacht. Und ich weiß noch, wir saßen in der Bahn und es hat sich wieder alles bei mir zugezogen. Also wirklich wie so ein Tunnelblick.
Ja.
Ich konnte gefühlt nicht atmen. Ich habe kalte, schwitzige Finger bekommen. Ja. Da war ich schon ein paar Monate in Therapie und ich saß da so und habe es geschafft, so in mich zu gehen und habe mich gefragt, okay, Hanna, was ist jetzt das Problem? Warum geht's dir gerade nicht gut? Mhm. Dir ist nicht schlecht. Du hast keine Magenprobleme. Dein Körper ist in Ordnung. Was ist los in deinem Kopf? Und dann saß ich da und gedacht, okay, krass. Es gibt realistisch, objektiv gesehen, gerade kein Problem. Ich habe einfach gerade Panik. Ich habe gerade eine kleine Panikattacke.
Mhm.
Und das war so der krasseste Durchbruch, den ich jemals hatte. Ich saß dann bei meiner Therapeutin und die meinte so, Frau Rohan, diesen Durchbruch, den Sie hatten, das, was Sie jetzt verstanden haben über Ihren eigenen Körper und über Ihr Hirn, das verstehen andere Leute 10 Jahre lang nicht.
Ja, krass.
So, und das war so der Scheiter, wo ich dachte, okay, ich werde jetzt einfach alles dafür tun, dass es mir nie wieder so scheiße geht, dass ich jeden Morgen nicht aufstehen will.
Ja.
Und will einfach, also möchte einfach ein Leben leben oder ich möchte, dass es mir so geht, dass ich gut durch den Tag komme und mich freue auf den nächsten. So.
Kann ich
voll verstehen. Und das war so der Punkt, ja. Und Yoga halt, ne? Yoga ist mein Lieblingsthema.
Hanna ist Yoga-Lehrerin, müsst ihr wissen.
Ja, gerade die Ausbildung fertig gemacht und habe halt auch in dieser Phase von dieser, ja, Sinnsuche, sagen wir mal so, von diesem, ich möchte, dass es mir besser geht, gemerkt, dass Yoga einfach sehr großer, wichtiger Anker für mich war und mir einfach sehr, sehr stark geholfen hat, wieder diese, was ja auch bei Burnout oder bei Ausgebranntsein und bei Depressionen sehr häufig Problem ist, diesen Kontakt zu sich selber wiederzufinden. Da hatte ich auch wirklich Probleme mit.
Ja.
Und je mehr ich mich selber mit mir selbst und nicht mehr mit anderen beschäftigt habe, desto besser wurde das, desto mehr habe ich mich selbst verstanden und desto, ja, sagen wir, lieber oder netter bin ich auch zu mir selbst geworden. Ja. Weil ich finde, es geht einfach auch viel darum, wie man mit sich selber umgeht, wie man mit sich spricht. Und wenn man jetzt
total.
Jetzt ich zum Beispiel am Anfang, als ich in der Bahn saß und immer diese Angstattacken hatte, ich habe dann am Anfang immer gesagt, boah, wieso habe ich das jetzt? Das ist doch nichts. Jetzt hör doch auf. Jetzt chill doch. Du gehst doch nur zur Arbeit. Du gehst doch nur in die Uni. Entspann dich mal. Aber damit wurde es viel, viel schlimmer.
Ja.
Und irgendwann saß ich da und habe gedacht, okay, Hanna, okay, liebe Angst, liebe Panik, was auch immer. Ich sehe dich. Ich verstehe, dass du da bist.
Ja.
Sei hier, aber bitte steh mir nicht im Weg den ganzen Tag, weil ich möchte, dass es mir heute gut geht.
Ja.
Und das war so der, ich habe dann mal tief durchgeatmet, habe auch mal eine Meditation in der Bahn gemacht mit Kopfhörern, alles egal. Und habe dann gemerkt, okay, so geht das halt besser, wenn ich halt nett zu mir bin und mich verstehe. So.
Voll spannend. Ja. Kann ich total nachvollziehen. Auch das, was du sagst zum Yoga, also für mich ist Achtsamkeit auch ein ganz, ganz großer Schlüssel gewesen. Also speziell jetzt gar nicht so sehr Yoga per se, sondern Meditation. Also weil bei mir war es ganz, ganz viel mit Gedankenkreisen.
Mhm, kenn ich.
Eher, also gar nicht so dieses klassische Panik, aber dieses, ich kreise Gedanken und ich gehe in so eine Abwärtsspirale. Ja. Und das war wirklich dann irgendwann, dass ich so dachte, wow, du willst, genau, wie du hast auch beschrieben, dass du willst nicht, dass das so weitergeht, also so willst du halt irgendwie auch nicht dein Leben führen. Und tatsächlich hat mir Achtsamkeit, es gibt so eine spezielle Meditation aus dem Buddhismus, die ich extrem mag, und zwar geht es da um Gedanken und Gefühle. Mhm. Und dass du halt, da geht es speziell darum, dich sozusagen mit einem neutraler Beobachter, die Gefühle und Gedanken einfach nur wahrzunehmen. Und was du gerade beschrieben hast, also auch wirklich, ne, das habe ich dann auch gemacht, wenn dann irgendwie Angst da war. Also ich hatte auch große Prüfungsangst früher und so. Ja. Dann habe ich halt einfach gesagt, okay, ha, du bist da, Angst, ne, was willst du mir jetzt gerade sagen?
Genau, ja.
So, und habe tatsächlich auch, und das fand ich total spannend, weil diese Meditation war für mich nochmal ein richtiger Gamechanger, weil ich habe gemerkt, wow, weiß ich nicht, diesen 20 Minuten, ich habe Gefühle parallel gefühlt, von Freude bis Range. Trauer, bis Wut, bis Angst, und dann halt immer wieder das nach und nach so lange zugelassen, bis es sich sozusagen verselbstständigt hat. Und dieses Thema Emotionsregulation, darüber spreche ich ja auch ganz oft in den Seminaren, fand ich super wichtig. Und ich mache mal ein paar Wochen eine Zeit lang Wut gar nicht richtig abrufen. Das heißt, für mich war Angst ein Ersatzgefühl, das mir gezeigt, stimmt was nicht, wo eigentlich die Wut sagt, boah, hier geht jemand über meine, boah, ich will das anders haben. Und Wut ist ja eigentlich eine sehr, sehr aktive und sehr starke Emotion, die einem eher Kraft gibt. Und das habe ich erstmal tatsächlich durch Achtsamkeit verstanden. Deswegen bin ich da auch echt ein großer Verfechter von. Und auch hier finde ich es nochmal wichtig zu sagen, man sieht ja auch, deswegen ist es auch gut, dass wir es zu zweit machen, jeder hat ein bisschen seinen eigenen Weg dahin. Und ich habe das auch immer wieder in Achtsamkeitsseminaren, dass mir Leute sagen, so, okay, aber vielleicht ist es nichts für mich. Es ist auch nicht schlimm, wenn das nicht dein Weg ist, sondern es ist einfach nur wichtig, sozusagen die Prinzipien zu verstehen. Also diesen, wie du es auch gesagt hast, den bewussten Umgang mit sich selber. Also sich selbst sozusagen der beste Freund, die beste Freundin zu werden und dann eben damit anders umzugehen.
Ja. Und ich weiß, man hört das immer so, ja, sprich so wie die beste Freundin mit dir, und man denkt sich dann am Anfang, ach komm, erzähl mir keinen Quatsch, das ist Bullshit, aber es stimmt halt wirklich. Voll. So, es ist der Umgang mit sich selbst und dieses aus dieser Rolle, ich bin Opfer meiner Symptome, ich bin Opfer von dem, was ich habe. Ich finde, bei Depressionen ist es nochmal was anderes. Bei Depressionen ist halt wirklich manchmal einfach klinisch, körperlich.
Ja, finde ich auch
wichtig. Hormonell vom Hirn eine Krankheit. Ja. Das kann man nicht mal eben mit, ich lege jetzt einen Schalter um und es ist weg, sondern das braucht wirklich langjährige Behandlung. Voll. Aber so grundsätzlich jetzt bei den Problemen, die ich hatte oder auch du, ist es halt wirklich so, das Wichtigste finde ich auch, der Umgang mit sich selbst und lieb zu sich sein. Und ich habe mir dann einfach auch irgendwann so versprochen, so, ich bin einfach die wichtigste Person in meinem Leben. Das ist auch nicht egoistisch, das ist das Gesündeste, was man machen kann.
Ja.
Und wenn ich glücklich bin in meinem Leben, okay, Glück ist natürlich sehr, sehr groß, aber wenn ich zufrieden bin und es ist in Ordnung so, dann kann halt auch wieder Gutes kommen im Leben irgendwie.
Ja. Ja, total. Ganz, ganz wichtig auch, was du sagst, weil auch gerade nochmal diese Abgrenzung auch zu Depressionen, also weil das finde ich auch nochmal schwierig, und da übersteigt sozusagen dann auch meine Wahrnehmung, weil ich kenne auch viele, die wirklich durch Angst oder so gar nicht mehr vor die Tür kamen und so.
Ja,
und das ist was mir gar nicht so krass irgendwie bekannt selber ist, und deswegen auch eine Wertschätzung dafür zu haben, wie es vielleicht anderen geht, ne, und auch wirklich zu sagen, okay, es gibt Dinge, da kann man selbst regulieren. Ich denke gerade an einen anderen Trainer, der ganz viel zum Thema Stressmanagement auch macht, der selber Depressionen hatte und der neulich auch wirklich dann echt mehrere Wochen, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, weg vom Fenster war.
Ja.
Und dann auch gesagt hat, so, ja, ich habe jetzt verstanden, das ist alles super mit diesem Selbstmanagement, aber es gibt Grenzen dessen, und dass es manchmal einfach auch einen bewussten Unterschied einfach gibt und halt eben das natürlich auch krankheitsmäßig bedingt ist. Da ist auch tatsächlich, das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, ich kann mir schon vorstellen, gerade aus der positiven Psychologie kommt, wo es um Neuroplastizität geht, dass das Hirn, das ist halt super, super lernfähig. Ja, ja. Da geht es ja auch um Emotionsregulation, dass das Hirn auch selbst über die richtige Persönlichkeitsarbeit damit anders umgehen kann.
Ja.
Aber das ist dann auch wirklich der Punkt, wo ich sage, okay, hier ist meine Kompetenz auch, wo ich sage, das gebe ich gerne in andere Hände, weil da brauchst du dann auch teilweise psychiatrische Medikamente und so weiter. Und auch da gibt es, also das war ja aus dem Diskurs, auch immer wieder Diskussionen, ist es denn jetzt wirklich gut und sollte man Medikamente verschreiben und so weiter, aber das ist eben auch der Punkt, wo dann andere Fachexperten auch gerne ihr Wort geben dürfen.
Ja.
Wir haben es beide gerade schon gesagt, wir haben auf jeden Fall durchaus auch ein positives Resümee rausgezogen. Was ist für dich wirklich das, was du sagst, das ist für dich das Learning sozusagen schlechthin, oder gibt's viele, oder was ist für dich auch ein positiver Aspekt dessen, was du lernen durftest durch Angst, durch auch depressive Symptome?
Also ich habe halt gelernt, dass es ist nicht nur ein Learning. Also einmal, ich habe wirklich verstanden, so das Leben hat einfach seine Ups und Downs.
Mhm. Ja.
Und die gibt es. Und es gibt auch mal die stärkeren Ups und es gibt auch sehr starke Downs.
Ja.
Aber das, was halt wichtig dabei ist, so zu verstehen, dass es das halt gibt, das kann man nicht aufhalten, das kannst du auch nicht immer beeinflussen, sondern es ist einfach die Frage, wie gehst du selber damit um?
Ja.
Und wenn man das einmal verstanden hat, das habe ich verstanden, es kann mir nicht immer nur gut gehen. Ja. Es gibt Phasen, da geht es mir einfach nicht gut.
Ja.
Und also jetzt gerade so als Frau, man hat halt auch seinen Zyklus.
Ja.
Das ist wirklich so hormonell bedingt so, es geht mir halt auch im Monat, dann gibt es eine Phase, da geht es mir halt einfach mental nicht so gut. Das zieht mich ein bisschen runter. Und indem ich das dann annehme und verstehe, okay, ich habe gerade einfach nicht so viel Energie, ich kann trotzdem so viel geben, wie ich kann und wie das für mich geht, aber ich überschreite einfach meine Grenzen nicht mehr so stark. Das ist halt einfach das, dieses mit sich selber gut umgehen und auch damit auch offen mit anderen drüber reden. Also auch sagen, hey, ich habe einfach gerade nicht einen guten Tag.
Ja.
Ich war jetzt zum Beispiel im Urlaub, ich hatte lange gut, ich bin morgens auf, mir geht's heute nicht so gut, erwarte bitte einfach heute nicht so viel von mir. Ne?
Ja.
So, und das ist schon der Punkt, wo wenn ich das einmal ausgesprochen habe, dann ist es meistens schon viel besser, wenn ich dann angenommen habe und akzeptiere und nicht mehr immer sich dagegen wehren.
Total.
Dieses, ich bin schwach, ich bin krank, das ist ja alles eine Ansichtssache. Das ist ja nicht unbedingt eine Schwäche. So, wir brechen uns auch einen Arm oder den Fuß. Weißt du?
Also, das finde ich ganz, 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 ganz wichtig, was du sagst. Ich finde für mich auch das Positive dran. Ich habe tatsächlich sehr, sehr stark mein Umfeld hinterfragt und mir auch neue Menschen aufgebaut, weil eins der, und da gibt es auch tatsächlich Literatur ganz viel zu, eins der größten Themen, die in diesem Zusammenhang auch auftreten, und da forscht eine wunderbare Dame aus Amerika zu, die Brené Brown, ist das Thema Scham. Und also mir war es tatsächlich so, und das hat mich auch, das war eigentlich mein größtes Thema hinter allem, war gar nicht, dass ich jetzt irgendwie Ängste habe, dass es mir nicht gut geht, dass ich mich nach mehr Sinn suche, sehne, sondern ich habe eine Scham, meine Symptome mit anderen Menschen zu teilen.
Ja.
Und das ist so ein großes Thema, und deswegen häufig. Ist es halt auch, genau, und das ist halt super, super häufig der Fall, und deswegen habe ich auch angefangen, echt, und habe jetzt auch mehrere Menschen in meinem Umfeld, die mit mir sozusagen durch diesen Weg durchgegangen sind, und bei anderen habe ich mich auch bewusst zurückgezogen und es nicht gesagt, weil es wäre für mich noch anstrengender gewesen, ihn verständlich zu machen, wie es mir gerade geht, und auch die Persönlichkeitsentwicklung in eine positive Richtung. Also gibt es ja auch ganz viel mit Menschen, die in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs sind, dieses, hey, ich will mich selbstständig machen und diesen Drive und ich will mir mehr vom Leben erwünschen, und dann das noch gekoppelt aus einer Krisensituation. Also hätte es Menschen gegeben, die mir gesagt hätten, du bist bekloppt, Alex.
Ja,
also komm erstmal, mach erstmal ein bisschen Pause. Mach erstmal ein bisschen Pause.
Ja,
und guck, dass du dich entspannst, dann musst du jetzt hier nicht dein ganzes Leben auf den Kopf stellen.
Ja.
Und doch musste ich. Und ja, Gott genau. sei Dank ja. habe ich Menschen in meinem Umfeld gehabt, die diesen Weg genauso verstanden haben ja, und ja. Die das mit mir gegangen sind. Und da bin ich auch immer noch ultra, ultra, ultra dankbar für. Und ja. Tatsächlich auch für diese Bewusstheit und auch dieses Thema, wie gehe ich eigentlich mit mir und meinen eigenen Gefühlen auch um? Also was du auch gerade ähnlich gesagt hast und dieses, hey, ich bin ein sensibler Mensch und eigentlich, wie geil ist das
ja, denn? Ja, das ist eine Stärke so.
Und ja. Weil... Wenn ich das nicht wäre, könnte ich ja meine Arbeit gar nicht so gut
genau,
machen.
Genau, ja.
Und das finde ich auch nochmal spannend. Und tatsächlich, aber auch was das Umfeld angeht. Also wir hatten ja auch, weil grundsätzlich geht es ja in dem Podcast auch um Teams.
Das ist eine gute Brücke geschlagen.
Genau. Ja, sie war irgendwie ein bisschen rabiat. Das
macht ja nichts. Let's talk about Teams.
So, genug. Zack, nächster Punkt. Nee, aber da sieht man halt, wie es auch zusammenhängt. Also, ja. weil das Ding ist, natürlich ist ein... geht es auch darum, ich rede ja auch von Potenzialen entfesseln, Teampotenzial, und das fängt beim Einzelnen an.
Ja, ganz genau.
Und deswegen ist es so, so wichtig, diese Achtsamkeit oder dieses, auch wie wir mit Emotionen, wie wir mit uns selber umgehen, ja, das wirkt sich ja alles im Team aus. Ja, also wenn ich jetzt Menschen habe, wo keiner bewusst ist und sich keiner bewusst mit diesen Themen auseinandersetzt, dann gibt das unter Umständen auch eine ganz, ganz schräge Teamdynamik.
Ja,
also,
ja.
ja, und deswegen ist es ultra ja. wichtig und halt eben auch wichtig, weil ich hatte das auch schon mal im Teamcoaching, dass eine Führungskraft einen Burnout vorher hatte und dadurch ist natürlich alles irgendwie total schräg geworden. Also die hat ja gar nicht mehr die Kraft, da die Zügel in die Hand zu nehmen, richtig?
Ja.
Und dann halt damit auch transparent umgehen zu können,
ja.
War in diesem Fall echt extrem viel wert. Ich verstehe allerdings auch, deswegen habe ich gerade bewusst gesagt, dass ich es einigen Menschen nicht erzählt habe an dem Punkt, dass es manchmal besser für einen selbst ist, zum Selbstschutz ist nicht in einem Umfeld zu erzählen, wo man das Gefühl hat, der Kontext ist nicht richtig.
Ja, oder auch, ich finde auch, in dem Umfeld, wo man das Gefühl hat, man müsste sich noch mehr rechtfertigen, wo man das erklären
ja,
muss.
Also
ich denke jetzt auch so im Team damit umgehen, das transparent machen. Ich finde, es hat auch damit viel zu tun. Vielleicht gibt es in dem Team schon, wird da generell offen drüber geredet?
Genau.
Sind die Leute offen damit, genau. wie es einem geht, auch privat?
Ja.
Oder eher nicht? Weil, also ich kann das dann auch verstehen, dass man dann vielleicht eher Sorge hat, mit Stempeln, die mich, das ist ja auch von wegen Stigmatisierung, Stempeln, die mich jetzt hier als die psychisch Kranke ab. Denken die, ach, die hat Depression, deswegen kriegt sie nichts gebacken.
Ja, genau.
Das ist halt, das gibt's halt. Also Leute, die damit keine Erfahrung haben, die davon keine Ahnung haben, gibt es noch sehr, sehr viele in Deutschland und auf der Welt.
Ja.
Und da verstehe ich das auch, dass man da Angst vor hat. Und da sucht man sich lieber ein Umfeld oder da gibt's ja dann Freunde, Bekannte, was auch immer, mit denen man da besser drüber reden und umgehen
Voll.
Kann, dass man natürlich trotzdem im Team und auf der Arbeit halbwegs gut durchkommt.
Ja.
So, das finde ich ist so der Punkt,
Voll.
Wo man sich das halt überlegt. So, wie wird generell damit umgegangen? Meintest du ja auch, so wie ist die Teamkultur,
ja.
ist die Firmenkultur
ja.
generell, ne?
Also ich finde auch, ich muss auch ehrlich sagen, in dem Kontext, in dem ich damals war, wäre daraus auch geworden, ja, dann musst du dich halt mal mehr entspannen, du machst ja immer so viel und so.
Mach mal um, wurde mir immer gesagt.
Und eigentlich war ich einfach nur mit den Umständen, das war ja ein Teil auch dessen, echt nicht glücklich so. Also ich hätte mir eine andere Tätigkeit gewünscht und nur wenn das Gegenüber das nicht wahrnimmt, dann ist halt auch der Selbstschutz gesund. Und ich finde
genau,
das auch wichtig,
ja.
weil gerade auf Social Media und so geht es ja sehr, sehr viel in Richtung Transparenz und alle sagen irgendwie alles. Also ich finde, keiner, das finde ich auch nochmal hier ganz wichtig zu sagen, keiner muss sich irgendwie komplett nackig machen. Ich finde, das ist
nee.
Sehr wichtig, dass das jeder so macht, wie er es möchte. Mir ist es aber auch wichtig, oder uns, sage ich jetzt einfach
ja.
mal, ist es wichtig, dieses Entstigmatisierungsthema auch ein bisschen anzugehen, weil...
Ja. Auch so für die Zuhörer.
Ja, genau.
So.
Also und ich persönlich, ich wünsche mir für meine Arbeit, und ich arbeite auch viel mit Teams, bei denen das so ist, eine Teamkultur, wo sowas offen angesprochen werden kann, wo man damit einen Umgang findet, wo auch ein Verständnis dafür da ist. Ich erinnere
genau.
mich gerade an
ja.
ein Stressmanagement-Training, was ich geben durfte, da sagt die Führungskraft, und das fand ich mega, und so wurde dann halt auch das Seminar direkt am Anfang, was habe ich irgendwie eine Abfrage gemacht, was wen irgendwie belastet oder wo es gerade Stress ist oder so. Und er sagte, am meisten stresst mich gerade, dass meine Frau seit Jahren keinen Job hat.
Ja.
Und das war so krass. Ja, und das hat sich natürlich auf die ganze Gruppe ausgewirkt. Ja, und ich weiß, dass in diesem Unternehmen der Leistungsgedanke relativ hoch ist. Mhm. Und das darf sich auch, muss ich gar nicht ausschließen. Das finde ich auch immer so lustig. Also man kann auch, also ich glaube, man kann umso mehr leisten, umso bewusster man mit diesem Umfeld mit sich umgehen
darf. Auf jeden Fall. Also ich finde halt im Team, wenn du Teammitglieder, wenn du ein Team hast, wo jeder, sagen wir mal, achtsam mit sich ist und weiß, okay, ich habe mein Päckchen zu tragen, aber dieses Päckchen trage ich eben jetzt nicht mit in die Arbeit und lasse ich nicht an meinen Kollegen raus, zum Beispiel.
Genau.
Das ist eine ganz andere Teamzusammensetzung, eine ganz andere Dynamik, als Leute, die einfach das gar nicht verstehen. Da gibt es einfach noch so viele.
Ja.
Und dann einfach, so wie sie vielleicht persönlich mit ihren Eltern schnell snappen oder getriggert sind, dann eben auch vom Chef oder von den Kollegen getriggert sind, weil sie es gar nicht differenzieren können, so, ne?
Ja, voll.
Und, ja, ich glaube, das macht auch einen Unterschied.
Oh, und auch dieses Verständnis für sich selber, was brauche ich denn eigentlich, damit es mir gut geht?
Ja,
und deswegen finde ich auch das Thema gerade für Teams extrem wichtig. Also dieses Thema Achtsamkeit oder wie gehe ich denn damit um? Ich hatte es auch schon mal, dass mich eine Führungskraft gefragt hat. Sie hat eine Mitarbeiterin, die halt sich immer wieder ganz viel aufhalst und sich dann beschwert, dass sie viel Stress hat.
Ja, die Lieblingsgeschichte. Ja.
So. Ich kann das ja auch manchmal. Aber das war ganz geil, weil dann habe ich gesagt, du, dann frag sie doch mal, wie sie das Problem lösen möchte.
Ja.
Und gib ihr die Verantwortung zurück. Übernimm sie nicht selber, und weil dann passiert, dann gerät man ins Drama-Dreieck. Ne?
Naja, das schöne Drama-Dreieck. Wir lieben das Drama-Dreieck.
Genau, wir lieben das Drama-Dreieck. Und dann kommt nämlich das Drama-Dreieck, besteht ja aus dem Retter, dem Täter und dem Opfer. Und dann ist jemand im Opferstatus und dann kommt der Retter und sagt so, oh, ich helfe dir. Und du kannst das doch so und so und so machen. Und dann kommt nämlich dieses Opfer und sagt, wird zum Täter und sagt, nee, so will ich das aber nicht.
Ja.
Also ist das Beste, die für sich selber auch so im Team habt, wo ihr merkt, so, boah, der übernimmt sich aber. Das hatte ich nämlich neulich auch in einem Teamcoaching noch. Da sagte jemand anders noch, wenn du mich jetzt noch darauf ansprichst, dass ich eine Pause machen soll, dann macht mich das total kirre. Ja, also bitte tu das nicht. Also wir können hier gerne miteinander vereinbaren, dass Pausen in Ordnung sind. Aber sonst macht mich das total aggro, ja? Also, und da geht auch jeder anders mit um, weil dann fühlt derjenige sich halt bevormundet, ne? Und das finde ich auch total wichtig, zu sagen, okay, also eher zu gucken, den anderen eher zu fragen, okay, wie geht's dem? Und wenn er wirklich irgendwie sagt, okay, mir geht's gerade nicht gut, auch eher fragen, wie kann ich dir helfen, als da sind ja wieder Ratschläge, sind auch Schläge, zu sagen so, hey, mach doch mal das und das und das.
Ja.
Mach doch mal das, mach doch mal eine Pause.
Ja, genau. Ich habe da auch zu dem Thema, finde ich gerade interessant, ich habe ein Buch gelesen, oder ich lese gerade ein Buch, und da geht es eben auch um dieses Don't be a savior, also sei nicht immer der Retter, sondern du kannst ja den Leuten auch nur bedingt helfen.
Ja.
Erstens, wenn du genau das Problem kennst, und das kennt man ja meistens dann doch nicht so. Man urteilt ja, man denkt so, ah, ich weiß, was das Problem ist. Da könnte das und das helfen. Mach doch mal Yoga. Ne? Aber die andere Person, erstens fragt die Person meistens nicht um diese Hilfe. Zweitens, wenn diese Person Hilfe will, kann sie darum bitten.
Ja.
Das machen zwar die wenigsten, aber man muss das selber wollen.
Ja.
Weil sonst bringt das alles nichts. Und die Leute gehen immer in die Abwehrrolle.
Voll.
Und verletzen dann meistens noch die Person, die helfen will.
Total.
Also auch ein großes Problem bei mir.
Ja.
Habe ich auch dran gearbeitet. Aber so, das ist ja auch in der Teamdynamik, je nachdem, wie eng man ist miteinander. Ne?
Genau. Also oder auch so, wenn ihr Leute im Umfeld habt, wo ihr merkt, okay, es geht zu weit. Also gerade bei bestimmten Störungen ist das natürlich ganz extrem. Also alles, was auch in so Suchtcharakter geht. Denn die Menschen sind ja auch besonders gut da drin oder wollen es ja unbedingt auch verbergen.
Ja.
Und da... Also klar, wenn man jetzt eng vertraut ist, dann sollte man das auch auf jeden Fall sagen und mit reinnehmen. Also ich habe tatsächlich auch, mein Ex-Freund war Soldat und war sehr, sehr stark immer wieder depressiv und hat das auch selber für sich anerkannt, aber er wollte sich nicht helfen lassen, weil er Angst hatte, so diesen Status halt zu verlieren.
Ja, der ist der Starke und so, ne? Ja.
Dann habe ich natürlich gesagt, und das ist dann auch in Ordnung, weil es, also ich möchte ja einen Partner, mit dem ich Sachen unternehmen kann. Ja. Und das war halt einfach zwischenzeitlich nicht möglich. Und dann habe ich gesagt so, du such dir bitte jetzt Hilfe, sonst, das funktioniert ja sonst nicht mit uns. Ja. Ne? Und dann aber halt bei sich bleiben, ne? Nicht zu sagen, genau, okay,
Perspektive.
Ne, was macht das mit mir, was ist mein, also es belastet ja mich und die Beziehung. Und klar, wie derjenige für sich die Lösung findet, das ist halt sein Weg. Genau, da kann man unterstützen, aber wichtig ist halt, und das ist halt auch eben, was ich beim Coaching ganz wichtig finde, es gibt ja ganz viele Menschen, die sagen, weil ich den Weg gegangen bin, kann ich es dir jetzt auch erklären. So ist es halt nicht. Nee. Du musst immer wieder gucken, was braucht denn der Mensch? Warum ist es bei dem so? Was findet er für sich für Lösungen, die ihm sozusagen da raushelfen?
Und das findet jeder für sich selbst und das ist halt einfach auch total individuell. Und das darf man halt einfach nicht so vergessen. So, wir sind ja alles individuelle Menschen.
Genau. Und das finde ich halt super, super wichtig. Also das halt eben auch zu sehen. Und das Ding ist natürlich, was passieren kann, wenn es keinen Raum im Team sozusagen dafür gibt, dann kann es natürlich dazu führen, A, dass die Leistung von der Person total abnimmt oder B, auch, ja, dass man es irgendwann selber merkt oder die Person halt einfach auch langzeitkrank ist und so weiter. Und naja, klar, also ich glaube, nicht jeder, wie gesagt, muss sein Herz da auf den Tisch packen. Mein Idealbild ist, dass das geht. Also spricht ja auch für diese Google-Studie, psychologische Sicherheit ist ein ganz großer Faktor, Performance-Faktor für Teams. Und ich glaube, also es heißt auch, wie, was kann ich alles offen ansprechen, wie wird mit Fehlern umgegangen und so weiter. Deswegen sehe ich es auf jeden Fall so, dass es positiv sich äußern kann. Ansonsten denke ich, sollte es auf jeden Fall, wenn Führungskräfte zuhören, einen Schutzrahmen geben für diese Person.
Genau, so dieses, also ich weiß noch in meiner Ausbildung, wir hatten auch eine Teamleitung, die war halt auch Psychologe, hatte auch Psychologie studiert und hat dann auch gesagt, also ich weiß noch, ich hatte dann einen Tag, wo, keine Ahnung, da war einfach alles zu viel, ich war schlecht drauf und hat dann gesagt, Hanna, mach mal die Tür zu, wir sprechen jetzt mal unter vier Augen, das hat jetzt auch nichts mit der Arbeit, also du kannst jetzt einfach mal kurz dein Herz ausschütten, sag einfach alles, was du willst, ich werde vielleicht auch gar nicht so viel dazu sagen, aber lass es mal raus und das hat so gut getan, also einfach sowas, ne? Klar, die Führungskraft oder auch Teammitglieder sind jetzt nicht der Therapeut, ne?
Ja.
So, aber man kann schon, finde ich, ist ein offenes Ohr einfach, kann eigentlich nicht schaden.
Genau.
Meiner Meinung nach.
Und halt, es kann ja auch ein Kollege sein. Also, genau. So kenne ich es zum Beispiel, weil ich war witzigerweise, also man sagt ja auch, Burnout ist nicht ist ansteckend.
Ja.
Also ich war auch nicht die Einzige bei uns im Team, die das Thema hatte. Das war auch spannend. Also, genau, und sie hat es aber angesprochen, auch bei der Führungskraft. Ich wollte das nicht, aber ich habe es halt mit den Menschen geteilt, denen ich das im Team teilen wollte. Und das hat tatsächlich auch nochmal geholfen. Ne?
Ja,
also,
ja.
Und das ist halt eben auch die Frage, die man sich stellen darf. Und klar, auch da, wenn die Arbeit drunter leidet, muss man natürlich als Führungskraft ansprechen und eine Lösung an Dialog. Und da ist es natürlich aber auch, dass es betriebliches Eingliederungsmanagement wieder gibt. Also man kann natürlich auch sagen, okay, ich melde mich krank und komme dann halt sozusagen wieder. Und das ist halt eben auch selbst überlassen. Ich weiß aber auch, dass viele sich einfach wohler fühlen, wenn sie es im Prinzip sagen. Ja, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was haben wir eigentlich im Team für Probleme vielleicht auch damit, worauf müssen wir achten, ist es sinnvoll, damit umzugehen. Es hängt, wie wir schon gesagt haben, so ein bisschen mit der Kultur zusammen. Also wenn es nicht gesagt wird, kann es halt auch ein Boomerang werden. Und es ist auf jeden Fall wichtig, dass es irgendwie einen Sprachkanal gibt, ob es wie bei Hanna jetzt die Führungskraft ist oder wie bei mir andere Kollegen, dass man halt irgendwie einen Weg findet, auch wenn man wirklich nicht mehr so arbeitsfähig ist, natürlich auch die Kommunikation darüber zu finden. Es gibt ja auch viele, bei meinem Weg war das tatsächlich nicht, vielleicht war es deiner, weiß ich nicht, aber fände ich jetzt nochmal spannend. Ich persönlich bin nicht, habe mich nicht krank schreiben lassen oder so, weil es war für mich tatsächlich, ich glaube, mich hätte es total weit rausgekickt, wenn ich mich wirklich länger hätte krank schreiben lassen, dann wäre es mir noch schwerer gefallen, wieder rauszukommen. aus dem Status. Also ich habe alles irgendwie Coaching und therapeutische Maßnahmen, irgendwie alles ambulant gemacht. War das so, dass du länger krankgeschrieben warst?
Also bei mir war es ja so, nein, also war ich nicht. Aber es gab schon, vor allem als ich in der Ausbildung war, und also es gab immer wieder so Phasen, wo es mir halt schlecht ging, aber halt körperlich offen. Okay. Also das waren halt alles noch die körperlichen, psychosomatischen Sachen, wegen denen es mir nicht gut ging. Im Endeffekt war es natürlich psychisch, ne? Aber also ja, ich war dann mal krankgeschrieben, aber ich war jetzt nicht, keine Ahnung, 6 Wochen weg vom Fenster, sondern das war mal eine Woche oder ja, also ich war halt auch einfach oft krank. Das ist ja auch so ein Symptom bei Leuten, die extrem ausgebrannt sind, null auf sich achten, ist, dass sie dauernd krank werden. Dauernd eine Erkältung, dauernd Magen-Darm und solche Geschichten halt und Nackenprobleme hatte ich halt. Also ich hatte, war einfach sehr oft erkältet.
Teilweise auch Schwindel, das darf man nicht unterschätzen.
Hatte ich auch, mit den Ohren,
Genau, also ich glaube auch, wir wurden ja auch gefragt, ne, was sind Symptome. Ja. Genau, und man merkt es ganz häufig halt wirklich körperlich. Also wenn man wirklich Symptome hat, die nicht mehr weggehen, die vielleicht auch keine organische Ursache haben, aber auch so stimmungsmäßig, also Klassiker Burnout ist es auch, dass man sich hilflos fühlt oder auch teilweise auch aggressiv ist, dass man Wut verstärkt spürt, das ist aber echt bei jedem unterschiedlich, aber dass man merkt, okay, die Emotionen gleiten irgendwie aus und halt auch so eine Hilflosigkeit.
Ja, oder auch sehr reizbar, also ich war ich hatte auf jeden Fall auch Phasen, wo ich einfach sehr reizbar war, wo ich schnell einfach ausgerastet ist jetzt übertrieben, aber nicht für meine Verhältnisse normal reagiert habe, sondern sehr stark und sehr mich aufgeregt habe. Das hat man schon gemerkt. Und so bin ich jetzt zum Beispiel nicht mehr. Ja. Also das hat jetzt alles so ein normales Level, so würde ich das jetzt mal nennen.
Ist bei mir tatsächlich ähnlich. Also Also Schwindel war bei mir tatsächlich auch immer mal wieder, aber halt wirklich auch das Thema Angst, auch teilweise dann halt eben Wut, aber vor allem so die somatischen Sachen. Und daran merkt man es natürlich schon deutlich. Genau. Also das ist ja auch das, was häufig wirklich dann deutlich wird. Und da sollte man auch echt aufpassen, auch wenn man nicht sozusagen Burnout so merkt, kann es auch sein, dass man einfach eine Symptomatik hat, die nicht weggeht, und dann kann das einfach schon ein Zeichen dafür sein. Ja. Aber man sollte natürlich bei allen Symptomen auch immer aufpassen, also auch wenn man sich depressiv fühlt, kann es auch ein Mangel sein an Vitamin B12 und Vitamin D3, also auch da immer nochmal nachprüfen lassen.
Und zum Beispiel auch Schilddrüse, also ich habe ja auch ein Schilddrüsenthema, das ist auch, hat auch sehr starke Auswirkungen auf die Psyche. Genau. Und was ich auch noch sagen wollte, es ist ja auch, es kann ja auch sein, es gibt ja viele Leute, die kriegen einen Bandscheibenvorfall. Die haben erstmal das körperliche Problem, merken dann, okay, mein Körper will mir was sagen. Die haben dann den Bandscheibenvorfall mit 25. Und das ist dann auch oft ein Zeichen, dass man denkt, okay, Alter, ich mache meinen Körper hier kaputt, weil ich die ganze Zeit am Schreibtisch sitze. Was tue ich denn für mich? Gar nichts.
Ja.
So geht es halt auch nicht. So komme ich nicht in die Rente mit 60, mit 69.
Da kriegst du
also bereits. Ja, genau, richtig, im Rollstuhl am besten. Und das ist halt auch, es kann auch erst körperlich schwierig werden und dann auf die Psyche schlagen.
Genau.
Es kann so und so rumlaufen. Ne?
Genau.
Das muss man auch aufpassen.
Total.
Es ist nicht bei allen immer erst die psychischen Probleme, dann die körperlichen, sondern bei meisten ist es über die körperlichen und dann schlägt es halt auf die Psyche.
Ja, ganz genau. Also, und tatsächlich auch umgekehrt. Also es bedingt sich halt gegenseitig, wie du auch gerade schon gesagt hast.
Ja.
Und das finde ich halt auch super, super, super wichtig. Also achtet da total gut auf euch und geht damit positiv um, also geht damit bewusst um und schaut, okay, was könnt ihr wirklich daraus machen. Was ich jetzt auch nochmal wichtig finde, das ist ja auch so eine Frage, die aufgekommen ist, wie geht's uns jetzt sozusagen heute? Also sind die Symptome wirklich weg? Wir haben hinter den Kulissen auch nochmal darüber gesprochen, dass teilweise, wenn man so eine Erschöpfung hatte, so eine Angst entstehen kann, sich selber wieder zu überlasten.
Ja.
Und halt eben auch die Symptome, dass die im Prinzip da sind. Ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, bei mir ist tatsächlich so, dass ich schon ab und zu sagen muss, dass immer mal wieder noch Ängste hochkommen, aber ja, ich mittlerweile auch ganz gute Tools kenne, die eben, also gut positiv damit umzugehen, weil ich auch weiß, es ist einfach ein menschliches Gefühl. Also wenn ich einen bestimmten Auftrag habe, der mir sehr wichtig ist, dann bin ich davor vielleicht nervös. Und dass es sich so eingestellt hat und aber natürlich auch, ich immer mal wieder, wenn ich merke, ich fühle körperliche Symptome, dass ich dann definitiv immer noch mal hellhöriger werde. Ja. Und ich finde, die Kunst ist tatsächlich eben nicht, sich total verrückt damit zu machen. Dann, also, dass man, weiß ich nicht, hatte es zum Beispiel neulich, dass ich eine Symptomatik hatte, die nicht wegging. Und tatsächlich gab es auch keine organische Ursache und ich aber direkt gemerkt habe, witzigerweise, okay, es ist jetzt so und ich achte jetzt auf X, Y und Z, also auf bestimmte verschiedene Dinge. Also ich beachte das, aber auch als ich wusste, es gibt keine organische Ursache, war es witzigerweise auch danach schon wieder weg. Mhm. Ne? Und ich habe dann halt für mich drauf geachtet. Und dass man nicht direkt denkt, oh mein Gott, das haben ja auch viele, aus der Angst ins Burnout zu gehen, sich dann sehr, sehr stark zurückzuhalten. Das war für mich ein ganz großes Learning, das eben nicht zu machen. Deswegen bin ich auch gerade erst recht in die Selbstständigkeit gegangen, obwohl ich weiß, dass das hier total, also es ist echt auch oft anstrengend gewesen, aber ich tue das gerne, ich leiste das gerne, weil es halt viel mehr auf meinen Sinn einzahlt. Wie ist es bei dir, Hanna? Also du hast vorhin auch schon mal gesagt, ja, ab und zu gibt es dann doch nochmal den Tag, wo irgendwie Angst hochkommt. Mhm. Wie merkst du das heute noch, beziehungsweise was sind Dinge, wo du besser mit umgehen kannst und wo sagst du, okay, puh.
Also ich würde so sagen, grundsätzlich geht's mir gut, also mental und auch körperlich. Da hat aber halt, also da hat einfach Yoga und so dieses sich mit mir selbst beschäftigen die letzten Jahre einfach sehr viel dazu beigetragen. Aber ja, ich habe auf jeden Fall Phasen oder Tage, Wochen immer mal wieder, wo es mir einfach nicht so gut geht. Aber also ja, klar, da kommt Angst hoch. Oder weiß ich nicht, mich triggert irgendeine Aussage, die in der Familie ein Familienmitglied sagt oder die Freunde sagen, die mich dann so ein bisschen, die dann schön in meine, ne, in die Punkte reingehen. Natürlich triggert mich das dann noch ein bisschen, aber ich verstehe das dann halt. Also ich habe einfach ein sehr großes Selbstverständnis entwickelt, dass ich dann merke, okay, da ist jetzt ein Punkt, das war jetzt nicht schön, aber ich schaff's halt auch. Ich schaffe das dann halt, das selber zu erkennen meistens. Und dann geht es halt auch meistens wieder. Und wie gesagt, wenn ich so einen Tag habe, wo die Angst kommt, es ist nicht immer erklärt. Ich kann das auch nicht immer erklären. Ich musste auch lernen, so einen Tag, wo es einem mental nicht gut geht, der hat nicht immer den einen Grund. Das kann auch einfach mal passen. Das kann auch einfach mal kommen, ohne dass es einen wirklichen Grund gibt oder so. Und da versuche ich dann einfach nett mit mir zu sein. Da versuche ich mich mehr um mich zu kümmern. Versuche mehr Zeit für mich zu nehmen. Und eine Sache, die ich dann auch mehr mache, ist meditieren. Also ich meditiere jetzt nicht jeden Tag. Ich bin jetzt nicht jemand, ich muss nicht jeden Tag meditieren. Aber wenn ich so eine Zeit spüre, ich bin so ein bisschen off, also irgendwie irgendwas stimmt und ich bin so ein bisschen aus der Balance, dann meditiere ich und dann wird das auch von Tag zu Tag besser. Das geht auch relativ schnell, weil ich meistens dann einfach ein Bedürfnis nach Ruhe habe. Ja. Also ein Bedürfnis nach nicht immer Input, sondern mal mich ein bisschen auf mich zurückbesinnen.
Ja.
Und dass alles okay ist.
Ja.
Dann geht das meistens schon. Und körperlich, körperlich ist eigentlich ganz gut. Also, letztes Jahr so Nackenproblemchen habe ich immer noch manchmal. Vor allem, wenn mich Sachen stressen, dann wird mein Nacken halt direkt steif. Aber das ist dann eben auch der Punkt, wo ich dann eben sage, okay, hier ist der Zeichen. Das Zeichen für mich sind halt körperliche Symptome oder so generell Symptome sind für mich halt der Wegweiser. Die wollen mir ja was zeigen, die wollen mir was symbolisieren. Die wollen nicht sagen, Hanna, stopp, sondern die sagen, Hanna, mach mal ein bisschen langsam. Jetzt überleg mal, was ist los mit dir und hör mal auf dich.
Ja.
Und wenn ich das mache, dann ist es meistens halt auch schon wieder viel besser irgendwie.
Total.
Ja.
Ja, und ganz, ganz wichtig. Und ich finde es auch da nochmal wichtig, den Hörern halt unbedingt mitzugeben, also dieses sich einfach ja, die Zeit zu nehmen oder auch immer wieder bewusst in sich reinzuhören. Ja. Und ich sage auch immer gerne, man kann auch achtsam schnell gehen. Davon bin ich auch überzeugt. Also, ja, dass man zumindest aber immer wieder diesen Check-in hat. Und auch das, was du gesagt hast, das nehme ich auch ganz häufig, wenn ich wirklich mal einen Tag habe, wo es mir nicht gut geht. Gestern war ich zum Beispiel echt einfach nicht so auf der Höhe. Ja. Habe ich halt einfach gesagt, okay, du machst jetzt Schritt für Schritt, so gut du weiterkommst.
Genau.
Klar, als Selbstständige kann ich jetzt nicht sagen, so, ich mache jetzt hier mal unbedingt die Füße hoch, aber ich kann schon sagen, hey, was ist jetzt wirklich notwendig? Genau. Und ich mache es in meinem Tempo. Ich versuche, ja, früher Feierabend zu machen und, keine Ahnung, abends habe ich dann irgendwie, keine Ahnung, mit den Katzen irgendwie gespielt oder
Katzen
so.
Katzen sind immer gut.
Katzen sind immer gut. Und das hilft dann halt eben auch.
Ja.
Und was ich halt ganz wichtig finde, wenn ich ja etwas aussuchen könnte, was ich euch als Hörern mitgeben darf, dann ist es auf jeden Fall dieses Thema, sich selbst nicht, gerade auch wenn man diese Erschöpfung hatte, sich selbst nicht klein zu machen, sich selbst immer noch das zuzutrauen und halt wirklich auch das Leben zu gestalten, was man sich wünscht, weil, ja, das halt extrem wichtig ist, finde ich. Und ja, auch da wieder die Klammer, wenn jetzt jemand wirklich in einer tiefen Depression ist und die immer wiederkehrt, dann hat das natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Dann kann man, ja, vielleicht auch manche Sachen wirklich einfach nicht, aber wo ihr wirklich sagt, okay, hey, ich kann hier gestalten und es immer wieder so gut zu tun und sich auch selber vor allem, das ist wirklich so die Lehre meiner Story, sich selber nichts irgendwie zu verbieten, was man, genau, sich eigentlich wünscht, ja, weil man irgendwie Scham empfindet oder Angst hat.
Genau.
Finde, ja, ich ganz, ganz, so, ganz wichtig.
Ja.
Gibt's von dir noch was, was du noch mitgeben möchtest?
Ich finde so, gerade in Bezug auf das Arbeitsleben, wenn ich ja auch noch bis noch jetzt gerade erst Mitte 20 bin, ich finde halt wichtig, dass man versuchen sollte, nicht immer darüber danach daran zu denken, was halten jetzt andere davon, dass ich diesen, oh ja, Job habe? Was denken andere darüber, wenn ich das studiere? Was denken andere darüber, wenn ich jetzt kündige? Und immer nur daran denken, was denken jetzt die anderen, sondern es, ja, geht ja nicht um die anderen, es geht ja, voll, um dich. Es geht nur um dich. Und was bringt das deinen Eltern? Muss ich mal sagen, was bringt das deinen Eltern, wenn du den geilen Job hast, den die von ihren ganzen Freunden erzählen können? Ja, die arbeitet bei der ganz tollen Kanzlei, aber dir selber geht's scheiße dabei. Das bringt dir gar nichts. Das wollen auch deine Eltern, das wollen deine Freunde, das will der Partner nicht. Dass, ja, du unglücklich bist mit dem, was du tust. Also, wenn man das Gefühl hat, irgendwie das Unglücklichsein bei der Arbeit überwiegt das Glücklichsein im generellen Leben, dann ist das der Punkt, meiner Meinung nach, wo man mal überlegen sollte, ist das wirklich das, was ich will? Also,
ja.
Und das darf auch gerne früh passieren. Das muss nicht immer erst mit 50, wenn man dann Burnout bekommt, sein, sondern das darf, je früher, desto besser, meiner Meinung nach.
Ja.
Weil so früher man damit anfängt, desto mehr kann man das Leben so gestalten, wie man das möchte. Ja, ja, das klingt natürlich jetzt sehr radikal, aber...
Nee, aber das ist genau also so. Das Witzigste daran ist, ja, ja, dass wenn, es gibt ja immer mal wieder Geschichten zumindest von Menschen, die auch da durchgegangen sind und dann lustigerweise, wenn sie dann sagen, so, hey, ich habe immer gedacht, du wünschst dir das und das für mich,
ja,
dass das häufig noch nicht mal der Realität entspricht.
Ja, eben, genau.
Also,
ja,
dass man sich manchmal Gedanken macht, was andere über einen, ja, denken.
Ja.
Und letztendlich ist es halt einfach nur Bullshit, den man sich, ja, selber zusammengeschustert
das
hat.
Das wird dann so die eigene Realität, die einfach nichts mehr mit der Wahrheit zu tun hat.
Genau, und das ist halt echt, ja, spannend. Und ja, da am Ende, es nutzt halt niemandem was. Und da, nee, sind wir auch... echt so bei diesem Thema auch eigene Wahrheit leben,
ja,
das finde ich total wichtig. Ich, ja, ich würde auch voll gerne noch zwei Bücher, die hatte ich gerade schon erwähnt, nennen, die mich persönlich ganz weitergebracht haben. Theoretisch sogar drei, weil einen ganz kleinen Schlenker möchte ich noch machen.
Ich auch noch eins.
Und zwar ist es einmal, das hatte ich schon erwähnt, Brené Brown mit dem Thema Verletzlichkeit macht stark. Also da geht es halt auch gerade stark um Scham und halt wirklich auch um Sensibilität und wie wichtig das auch ist für unsere Gesundheit und auch für unser Selbstvertrauen auch.
Ja.
Und das Thema, das Buch Burnout kommt nicht nur von Stress von Dr. Miriam Pries und Gerade fiel mir noch eins ein, das ist überhaupt nicht fachlich, im Gegensatz zu den anderen. Und zwar habe ich tatsächlich mal die Autobiografie gelesen von Michelle Hunziker. Und die war in einer Sekte gefangen. Und es war halt so eine super Spiri-Sekte.
Das wusste ich nicht.
Und ja, und das ist ganz, ganz spannend gewesen, weil ich hatte tatsächlich auf dem Weg sogar witzigerweise parallel zwei Coaches, die sehr, sehr spirituell waren, was mir einerseits gut getan hat. Und dann gab es aber in dieser ganz starken Spiritualität auch diesen Moment, wo Menschen, da gibt es manchmal so Tendenzen, wenn du halt krank bist oder so, dass du, ja, dass immer gesucht wird nach dem, wo hast du das selber verursacht. Und das ist der Punkt, wo es wirklich selbstschädigend werden kann. Und deswegen ist dieses Buch halt ganz krass. Also auch bei der Wahl des richtigen Coaches, sich halt nicht in so typische ja, Dinge reinziehen zu lassen, die einem einreden, warum es einem schlecht geht, warum man irgendwie ja, warum man selbst irgendwie schuld ist, warum man den Leid selbst verursacht hat, weil das finde ich nochmal ganz wichtig. Deswegen das auch nochmal hier an dieser Stelle genannt. Hanna, du hast auch ein Buch, du hast es sogar in der Hand.
Ich habe es mitgebracht. Ich habe ein Buch, ich habe es noch nicht mal durchgelesen, aber ich bin schon so nach den ersten 50 Seiten so begeistert. Das heißt, es ist jetzt auf Englisch, ich glaube, es gibt es aber auch auf Deutsch. Das heißt, Think Like a Monk, also denke wie ein Mönch. Also es geht nicht wirklich in die spirituelle Richtung, aber es basiert darauf. Es ist von Jay Shetty, das ist ein, also er kommt aus Großbritannien, ein Autor, der stammt, hat so indische Wurzeln und die Inder in Großbritannien sind da ja oft sehr so leistungsorientiert und der Sohn soll Arzt werden und er hat sich halt entschieden nach seinem Abschluss, nee, ich gehe jetzt ins Kloster und ich werde jetzt Mönch. Und war da sehr, sehr viele Jahre und ist jetzt Speaker und hat so seine Takeaways, so die wichtigsten Sachen eigentlich aus der buddhistischen und auch aus der yogischen Philosophie so umgesetzt. Cool. Und ich finde, das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Habe ich jetzt schon sehr viele Sachen mitgenommen. Also das kann ich sehr empfehlen, dieses Buch.
Ja, super spannend. Das ist auf jeden Fall cool. Also echt auch eine sehr, sehr wahre Sache. Also ich habe auf meinem Weg in die Selbstständigkeit auch sehr viele Bücher, Geschichten von Menschen gelesen, die ihren Weg halt auch durch eine Krise gemacht haben und fand das sehr inspirierend. Ja, und deswegen hoffen wir auch, dass wir euch mit dieser Folge auch ein wenig inspirieren konnten, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten, was zumindest die Erfahrung mit Erschöpfung, Burnout und Co. auch angeht. Und wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und wenn ja, dann lasst uns doch bitte eine positive 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da.
Please!
Und genau, wenn ihr noch weitere Fragen habt, noch weitere Wünsche habt zu Podcast-Folgen, ihr dürft mir natürlich jederzeit gerne schreiben. Hanna findet ihr auch vor allem bei unserem Instagram-Kanal, dem InnoDice-Kanal. Alles verlinken wir euch in den Shownotes. Da dürft ihr gerne auch schreiben, wer gerne jemanden für Yoga buchen möchte, kann das bei der Hanna auch gerne tun. Ich muss sie gerade ein bisschen in ihr Glück schubsen. Und ansonsten meldet euch gerne, wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr auch sagt, hey, ja, ich habe vielleicht, weiß nicht, Burnout in meinem Team oder ich möchte zum Thema Achtsamkeit im Team was machen, könnt ihr euch sehr gerne bei mir melden. Wir wünschen euch noch einen wunderbaren Tag. Danken euch fürs Zuhören.
Passt auf euch auf. Genau. Achtet auf euch. Und seid lieb zueinander.
Und ich sag wie immer, sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal.